Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 57. Folge Auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir haben heute zumindest zwei Filme, Serien im Gepäck, die man als weihnachtlich bezeichnen könnte. Und aus einem dieser Filme stammt auch mein Lieblingsfernsehzitat des zu Ende gehenden Jahres. Und das lautet, Achtung, Geld löst nur die Probleme, die man ohne Geld gar nicht hätte. Wir reden heute über das deutsche True Detective Finsteres Herz, die Toten von Mano 2 in der ARD-Mediathek. Ist die zweite Serie so gut wie die erste, die hierzulande etwa 19 Millionen Menschen gesehen haben? Danach geht es um The Franchise, eine HBO-Komödie bei Sky, in der Daniel Brühl den deutschen Arthouse-Regisseur am Set eines Marvel-artigen Superheldenfilms spielt. An diesem Set geht einiges schief und wir fragen uns, steht der Humor wenigstens stabil oder wackelt etwa auch der satirische Ansatz dieser Serie? Wir bleiben international bzw. britisch mit der Netflix-Serie Black Dwarfs, in der Keira Knightley ihre erste Serienhauptrolle spielt und prompt in dieser Woche für einen Golden Globe nominiert wurde. Wie gut ist diese Agenten-Thriller-Serie und wird Jan Freitag sie besser verstehen als Day of the Jackal, das er in der vorletzten Podcast-Folge ja nicht verstanden hat? Danach reden wir über einen deutschen Fernsehfilm, zu dem interessanterweise Jan Böhmermann das Drehbuch schrieb. Hallo Spencer, der Film in der ZDF-Mediathek erzählt die ziemlich verrückte Geschichte eines versuchten Comebacks der Puppenshow Hallo Spencer. Am Ende haben wir noch eine Doku-Serie für euch, The Vice Story in der ARD-Mediathek. Es geht um die Geschichte eines der ungewöhnlichsten Magazine und Medienhäuser der Geschichte, der Zeitschrift Vice und des Vice-Universums. So, lieber Jan, ich bin eingestiegen mit zwei versteckten Weihnachtsfilmen, über die wir heute reden. Dazu die passende Frage, was ist denn eigentlich dein Lieblingsweihnachtsfilm?
Ich habe mich gerade gefragt, ob das wirklich, haben wir Weihnachtsformate?
Ja, ich habe ja gesagt versteckte Weihnachtsfilme.
Okay, versteckte, bin gespannt, wo du da die Hints findest, mir sind sie nicht aufgefallen. Also ich habe tatsächlich eine deutsche Weihnachtskomödie, die ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die so geil ist, aber wir gucken die halt in der Familie irgendwie so turnusgemäß immer in der Weihnachtszeit einmal, also jetzt die letzten Jahre glaube ich nicht mehr, weil die Gehören zu groß sind, aber am Anfang haben wir das viel gemacht und das ist Zwei Weihnachtsmänner von Tobi Baumann mit Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka. Es ist so ein Roadtrip durch einen Teil Europas in einer verschneiteren Jahreszeit. Ein Zweiteiler, ich weiß tatsächlich gar nicht so ganz genau, ob das unabhängig von unserer Nostalgie, die da drin steckt, jetzt so witzig ist, aber es hat mich immer auf eine Art so in die Weihnachtszeit reingezogen.
Ja, also sozusagen ein moderner Weihnachtsklassiker des deutschen Fernsehens, ich glaube, weil der wahrscheinlich so 15 Jahre alt ist oder so.
Ja, also ungefähr.
Wahrscheinlich so, als die Kinder klein waren.
Ja, genau. Ich habe auch noch, es gibt noch eine Serie, die heißt Hjem til jul, ist eine norwegische Weihnachtsserie um so eine Single-Frau, die immer auf der Suche nach der großen Liebe oder Mr. Perfect ist und dann immer Weihnachten zu Hause eingeladen wird und immer wieder als Single ankommen muss.
Die hat einen englischen Titel, ne? Der ist irgendwie anders. Ich habe da mal einen Trailer gesehen.
Heim, so auf Deutsch heißt es so wie zu Hause, Weihnachten zu Hause.
Ja, oder genau, sowas. Ja. Hm. Ist das gut, ja? Ich habe damals nur einen Trailer
so
gesehen.
Die ist so sweet, die Serie. Die ist so witzig und die ist auch deep, ohne dass sie irgendwie so belastend oder belastbar ist und sowas. Super Serie. Läuft, glaube ich, bei Netflix. Kannst du dir da angucken. Hjem til jul.
Also, wir haben ja hier keinen Videopodcast, auch wenn wir vielleicht mal darüber nachdenken sollten, weil ich habe gehört, YouTube wäre die Zukunft des Podcasts, der Podcast-Vertriebe, Vertriebswege. Aber für euch wenigstens, damit ihr euch das vorstellen könnt, ich habe hier auch so ein kleines Adventsgedeck mit zwei Kerzen, die wunderschön in so einem Tannenarrangement brennen. Das ist 2 Meter links von Jan. Vielleicht mache ich nachher noch ein Foto und stell das irgendwie mal rein.
Wunderschön, wirklich. Ne?
Dann muss ich natürlich noch meinen Klassiker loswerden. Ja. Und mein Weihnachtsklassiker ist der absolute Weihnachtsklassiker schlechthin. Nein, nicht Love Actually. Das sagen mir zu viele Leute. Auch ein guter Film. Nee, mein Weihnachtsklassiker ist tatsächlich von 46 und das ist der, also 1946 und ist der Frank Capra-Film Ist das Leben nicht schön? It's a Wonderful Life mit James Stewart. Ich glaube, ein Film, den ich als Jugendlicher oder älteres Kind entdeckt habe und seitdem irgendwie 5 oder 6 Mal gesehen habe, Und es ist immer wieder einfach toll, dieser Optimismus und dieses Drama und diese wunderschöne Geschichte einfach. Also gibt es immer irgendwo, war übrigens damals, als es herauskam, ein Flop, ist erst später zu einem der besten Filme der Geschichte gewählt worden.
Ist er tatsächlich auch so qualitativ? Ich dachte, der hat halt einfach
auch so eine... Nein, du hast ihn auch mal gesehen irgendwann, ne?
Bestimmt irgendwann, als Fernseher auch naturgemäß noch schwarz-weiß waren oder
sowas. Und James Stewart noch relativ jung.
Ja, ich habe keine Ahnung. Also ich habe ihn definitiv irgendwann mal gesehen oder ich kenne auf jeden Fall Sequenzen daraus, wie er so einsam durch die Straße läuft und irgendeine Stimme redet mit ihm und so.
Es ist so ein, was wäre, wenn ich nie gelebt hätte, und hat auch so Charles Dickens Assoziationen. Ist ansonsten einfach eine tolle Geschichte, aber ich find's so Wahnsinn, dass der Film damals, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg rausgekommen, erstmal ein Flop war und erst später, ich glaube, über Wiederholungen im Fernsehen zu so einem Kultfilm wurde, der dann jetzt heute auch in allen besten Listen der besten Filme der Filmgeschichte irgendwie auftaucht.
Ach, schön.
Gut, kommen wir zu einem und zu unserem ersten Thema, was nicht zu den versteckten Weihnachtsfilmen gehört, wie du dir vielleicht denken kannst. Auch wenn Finsteres Herz, Die Toten von Mano 2 im Winter spielt, im Gegensatz zur ersten Serie, die ja in einem heißen Sommer spielt und die ich gar nicht gesehen habe. Du hast sie wenigstens gesehen. Du kannst sie vergleichen, ne? Ich habe damals mitbekommen, die erste Staffel lief ja 2021 im ersten, dass das gutes Zeug sein soll, dass es Preise gewonnen hat, aber ich habe ist tatsächlich nicht gesehen, weil es damals einfach nicht in meinem Jobportfolio war, darüber zu schreiben. Ja, und jetzt, 3 Jahre später, kommt sozusagen die zweite Staffel. Es läuft schon seit 29.01. in der ARD-Mediathek. 29.11., genau. Die lineare Ausstrahlung ist auch schon vorbei. Und während wir in der ersten Staffel 8 Folgen hatten, erstreckt sich die Geschichte dieses Mal über 6 Folgen. Es geht um die beiden Schweriner Hauptkommissare Frank Elling, gespielt von Sascha Alexander Gerschak, und Lona Ment, von Petra Schmidt-Schaller verkörpert. Die kennt man eben aus der ersten Serie, und die trifft man jetzt hier wieder, und man findet sie vor in so einem Safehouse, wo sie irgendwelche Zeugen, eine kleine Zeugin, ein Mädchen, ein 12-jähriges Mädchen, Sarah, gespielt von Greta Casalo, beschützen, und sie sollen abgeholt werden zu einer Gerichtsverhandlung unter hohen Sicherheitsvorkehrungen. Und dann merkt man, okay, da stimmt irgendwas nicht, diese Abholer sind irgendwie nicht ganz koscher, und es kommt zu einer riesen Schießerei, und es gibt viele Tote. Unter anderem werden eben diese beiden Hauptprotagonisten, die Kommissare Elling und Ment, schwer verletzt, liegen, ich glaube, im Koma im Krankenhaus. Und nun kommen 2 andere Ermittler, und die sind neu in dieser zweiten Staffel, treten auf den Plan. Hagen Dudek, gespielt von Bernhard Konrad, und Maja Kaminski, gespielt von Sabrina Amali. Und die sollen nun herausfinden, was da überhaupt passiert ist, weil alle Aufzeichnungen rund um den Fall, den die beiden alteingesessenen Ermittler bearbeitet haben, wurden gelöscht. Also keiner weiß, an was waren die dran, und warum ist es zu dem gekommen, was passiert ist. Sie wissen nur, sie haben in irgendeiner Sache mit einem Leichenfund gearbeitet, und da beginnt dann auch die Serie, ihren Plot zu entfalten. Und vielleicht, bevor ich jetzt meinen langen Monolog beende, kann man noch sagen, was diese Serie durchzieht, und das ist neu gegenüber der ersten Staffel, ist, dass praktisch auf 2 Zeitebenen erzählt wird, nämlich auf der in Rückblenden von den alten Kommissaren und ihrer Ermittlungen. Und das wird sehr kunstvoll, wie ich finde, und sehr stimmig verwoben mit der Handlung in der Jetztzeit mit den neuen Kommissaren. Jetzt muss ich erstmal vielleicht so, du atmest schon ein, ich frage dich erstmal, ich habe mich daran erinnert, du hast ja dein Volontariat bei der Ostsee-Zeitung in Rostock, glaube ich, gemacht, ist richtig?
Ja, genau.
Und ich musste natürlich dann erstmal, ich kenne die Gegend wahrscheinlich deswegen weniger gut als du, ich habe dann erstmal geguckt, es ist Mano, weil das ist ein Ort, da fahren die auch hin und sagen, ja, da gibt es einen Leichenfund in der Nähe von Mano. Habe ich erstmal gegoogelt, gibt es das überhaupt? Nein, Mano gibt es nicht, aber es gibt ein Warnow.
Das ist, also war, das ist, also ich weiß nicht, ob die was miteinander zu tun
das
haben.
Das ist zwischen diese, Schwerin und Rostock.
Ja, ja, also ich kenne Warnow, aber ich weiß nicht, ob das unbedingt eine konkrete Verortung haben muss, diese Geschichte, weil das ist halt dieses Land Mecklenburg-Vorpommern in seiner leichten Düsternis, auch in seiner leichten Tristesse, sehr waldig, gleichzeitig aber auch dann irgendwie so Nähe zum Wasser und so. Das ist ja auch so ein Talking Spot im Grunde genommen, der hier transportiert wird. Ich glaube, dass sich die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern herzlich dafür bedanken werden, dass dieses Land komplett von Waldschraten bevölkert wird anscheinend.
Es gibt zwei echte Hillbillies.
Zwei echte Hillbillies, so. Ganz, ganz bizarre Figuren, und ich glaube, Leute, die das dann sehen, denken, naja, klar, das ganze Land ist voll von denen. Das ist so, ich finde, es ist ein bisschen Stereotyp, wie das Land dargestellt wird. Das ist aber überhaupt nicht das, was diese Serie so ausmacht. Also ich finde, die wird gekennzeichnet von der unglaublichen Ruhe, die sie transportiert, im Zusammenhang mit drastischer Kriminalität, die wir, ohne dass wir da jetzt näher drauf eingehen sollen, hier natürlich auch wieder eine Rolle spielt. Und ich finde das, ich fand die erste Staffel, oder ich weiß nicht, ob man es Staffel nennen kann, die erste Serie, weil die sind ja eigentlich thematisch voneinander abgeschieden. Ja. Ich fand die auch vor allem durch ihre Atmosphäre gut. Ich bin halt nach wie vor und werde es für ewig bleiben kein Krimi-Fan. Und das ist halt hier dieser Krimi-Plot dahinter, langweilt mich abermals immens. Und dann auch wieder mit Kindern, und es hat auch wieder was mit organisierter Kriminalität zu tun und sowas. Ich will da nicht ins Detail gehen, weil die sich das ja auch selber erarbeiten, die Leute. Und das ist das, was diese Geschichte über die Atmosphäre hinaus echt kennzeichnet und positiv kennzeichnet, ist, dass sie diese Erzählstränge, von denen du gesprochen hast, extrem organisch verweben.
Ja.
Also auch diese zwei Zeitebenen, und auch nochmals obendrauf origineller, also geradezu pfiffig, finde ich, dass du erlebst diese vier, diese zwei neuen ErmittlerInnen, wie sie in Kooperation mit anderen Behörden arbeiten. Und alle verdächtigen sich gegenseitig, dass sie irgendwelche Kenntnisse unterschlagen. Also ja. alle vermuten, dass die anderen für die Gegenseite arbeiten. Und wie das so in diesen verschiedenen Aufschichtungen von Zeit und Raum dargestellt wird, weiß man die ganze Zeit, also wirklich sehr, sehr lange nicht, wer hat denn jetzt Recht und wer hat Unrecht. Und das ist wie soll man es sagen? Also nicht einfach nur pfiffig, sondern das ist so kreativ und tiefgründig und deep aufgearbeitet.
Es ist einfach handwerklich sehr, sehr gut geschrieben, muss man sagen.
Unglaublich gut geschrieben. Ja. Und wenn es so ein Format, das ja sowas Thriller-artiges auch hat, ohne ständig Tempo aufnehmen zu müssen, schafft, mich vom Krimi zu überzeugen, dann hat es zumindest in meiner kleinen Welt schon viel erreicht.
Ja, ich glaube, hier sind wir sehr nah beieinander, weil ich bin ja genauso genervt wie du von dem vielen Krimi-Schauen und auch von den vielen Krimireien. Ist wahrscheinlich eine Berufskrankheit, weil wir als deutsche Journalisten, beziehungsweise als Journalisten, die über deutsches Fernsehen schreiben, halt einfach sehr viele Krimis uns angucken müssen. Und ich gebe dir recht, der Krimi-Plot, der erfindet das Genre nicht neu, aber alles, was drumherum erzählt wird, die Figuren, die Charaktere, wie sie miteinander agieren, diese Zeitebenen, auch dieses Misstrauen gegenüber anderen Figuren, gegenüber dem Apparat, das ist handwerklich sehr, sehr gut gemacht. Und hier muss man jetzt mal Holger Carsten Schmidt ins Spiel bringen. Das ist nicht nur der Drehbuchautor von den beiden Staffeln, sondern auch der Romanautor. Also er hat auch Romane dazu veröffentlicht, Die Toten von Warnow. Und das ist ja so ein bisschen der absolute Vielschreiber des deutschen Fernsehens. Also der hat nur mal so ein bisschen Name-Dropping, der hat das Stuttgarter Tatort-Team Lannert und Boots erfunden, der hat Harte Brocken erfunden, diese Harz mit Aljoscha Stadelmann, diese Harz-Krimi-Reihe, der hat Nord bei Nordwest mit Hinnerk Schönemann erfunden und, haben wir glaube ich sogar schon mal kurz drüber gesprochen, unter Pseudonym hat er auch noch Lost in Fuseta, diese Portugal-Geschichte mit diesem autistischen Ermittler irgendwie gemacht. Also vieles Zeug dabei, wo ich sage, ja, geht so. Also wirklich viel Schreiber trifft es dann. Ist nie so ganz schlecht, aber hier bei Die Toten von Warnow zeigt der Mann wirklich, was er kann. Ne?
Wobei, also auch gerade diese Filme mit Hinnerk Schönemann, die er gemacht hat, die haben auch schon, das ist ein bescheuertes Wort, aber die haben schon fast was Kultiges.
Ich weiß,
so, also
ja.
Eine gigantische
Fanbase
und
die sind auch super erfolgreich.
Und die sind auch, also Hinnerk Schönemann ist halt eher so, ist halt auch ein bisschen so Melancholiker, der kommt ja auch aus der Ecke, also aus Mecklenburg-Vorpommern, und der hat aber immer so eine eher humoristische Ebene dabei, und hier der Sascha Gerschak, ich glaube, den Alexander hat er gestrichen, der transportiert auch eine Wahnsinnsmelancholie und ist aber gleichzeitig auch ein sehr zerkratzter Charakter und auch gleichzeitig ein sehr kerniger Charakter, ne? Also es ist einer, der, von dem du das Gefühl hast, wenn er in die Tür reinkommt, könnte auch erstmal zwei, drei Leute um
Früher war ja immer, wenn Gerschak im Cast aufgetaucht ist, war schon vorher klar, wer der Mörder ist.
Genau, also Holger Grams hat er gespielt, ne?
Ja, genau.
Nicht Holger Grams, sondern von
Gladbeck.
Von Gladbeck, ja. Genau. Da hat er einen der beiden, den Rösner, glaube ich, gespielt.
Ja, so. Aber nicht nur da. Er war fast immer, ich habe ihn mal interviewt, das ist ein extrem netter Typ.
Ganz softer Typ, also ja. Auch so von der Art, wie er spricht.
So ein badischer, ne? Ja. So einen badischen Zungenschlag und hat mir damals erzählt, dass er jetzt aufpassen muss, dass ihm seine Mutter gesagt hätte, er dürfte nicht mehr so viele böse Kerle spielen. Und
ja, hier spielt er auf jeden Fall nicht den Bösen. So.
Es ist ein sehr sympathischer Charakter. Also man muss einfach mal sagen, Gerschak und auch die Schmidt-Schaller, die sind halt auch beides richtig gute Schauspieler.
Richtig gute SchauspielerInnen, die halt auch sehr, sehr gut harmonieren und die so ein bisschen so Varieties of Melancholie durchdeklinieren. Also die haben beide eine extreme Melancholie und die sind aber massiv unterschiedlich, diese Art und Weisen, wie sie ihr Inneres nach außen kehren, aber sie tun es halt. Und machen das halt auf so einem Niveau, was ja mittlerweile auch State of the Art ist von True Detective. Also was so extrem in die Tiefe der Charaktere eintaucht und auch so die Seelen und die Innerlichkeiten der Menschen mit den Seelen und den Innerlichkeiten ihrer Umgebung verschalten und sowas. Das nimmt alles, wird alles sehr organisch. Und ich glaube, organisch ist tatsächlich so ein Begriff, ich will ihn jetzt auch nicht überstrapazieren. Aber ich glaube, der ist das, was diese Serie oder dieses Format extrem trifft, weil es wirklich versucht, alles ineinander fließen zu lassen und nichts irgendwo aufzustellen. Stopfen, propfen.
Also die Toten von Mano erfindet den Krimi in keinster Weise neu. Der versucht auch überhaupt nicht irgendwie verrückt zu sein oder irgendwie auszubrechen, wie jetzt zum Beispiel so ein Dominik Graf. Ich habe einen Podcast gehört, wo das mit Dominik Graf Serien oder Filmen verglichen wurde. Ich finde, die Toten von Mano ist nicht besonders Dominik Graf-like, weil Dominik Graf versucht ja immer so ein bisschen so disruptiv irgendwie Sachen auch kaputt zu machen, so Gewohnheiten und so. Die Toten von Mano ist eigentlich ein relativ konventionell, im besten Sinne konventionell, aber sehr, sehr gut gemachter Krimi. Der macht halt vieles so, wie man es macht, aber er macht es besser als andere Formate. Und dazu gehören eben auch dass ein Cop eine traurige Backstory bekommt, dass er getrennt ist, dass er Mitglieder seiner Familie verloren hat und so weiter. Das ist ja gang und gäbe. Es gibt ja praktisch kaum noch irgendwie einen Ermittler, der irgendwie ein ganz normales, funktionierendes Sozial- und Familienleben hat. Auch hier haben diese beiden, also hier Schmidt-Schaller und Gerschak, irgendwie so eine Backstory, so eine traurige Backstory. Aber die wird halt sehr fein und sehr anrührend irgendwie da mit eingebaut.
Trotzdem finde ich die tatsächlich ein bisschen too much. Also,
Findest du too much?
Ja, so, also ihre Eltern haben einen erweiterten Suizid begangen, als sie noch klein
waren. Mann und Kinder.
Mann und Kind, genau. Ja, was?
Sie hat ihren Mann verloren, die sind im Rahmen von einem
Flugzeugabsturz. Ja, im Rahmen von einem erweiterten Suizid ums Leben
gekommen.
Ich dachte, ich habe das eben verwechselt mit Ellings Mutter.
Und also, er hat eine demente Mutter, kümmert, eigentlich sehr charmant.
Das finde ich okay, aber so diese Backstory von ihr, finde ich, die ist halt sehr, sehr dick. Und das ist halt so, ich meine, wie viele
Sie
Leute
gibt
es? Sie
wird aber nicht überstrapaziert. Ich weiß nicht, wie ist es in der ersten Staffel? Ich habe ja, das muss ich dich ja eh jetzt mal fragen, als jemand, der die erste Staffel noch nicht gesehen hat, ist jetzt die neue Staffel besser, schlechter, genauso gut? Ist sie anders?
Nee, anders ist sie auf keinen Fall. Also sie nimmt die Fäden auf von der ersten Staffel oder von der ersten Serie, die einen eigenen Fall hatte, und spinnt es genauso atmosphärisch weiter. Also es geht halt wirklich um die Wirkung dessen, was diese Menschen in ihrer Umgebung machen, und das ist das Prinzip dieser Serie, die in beiden gleichermaßen gut funktioniert. Mhm. Und das ist auch interessant, weil auch der erste Fall war ein total konventioneller Kriminalfall in einer etwas drastischen Ausprägung, und das, also du musst nichts davon aus der ersten Staffel gesehen haben und verstehst trotzdem, worum es geht, und das ist auch besonders daran.
Also du lernst die Figuren auch in der zweiten Staffel, kannst du sie neu kennenlernen. Man kann auch die zweite zuerst gucken, aber wenn ihr beide noch nicht kennt.
Stehen beide in der Mediathek? Ich weiß es
nicht. Ja, okay. Sie stehen jetzt wieder beide in der Mediathek. Also, eine Sache wollte ich noch erwähnen, das ist ganz interessant. Ich habe mich gelesen bei irgendeiner Kritik, und zwar ist die Serie im CinemaScope-Format gefilmt. Das ist praktisch breiter, das Bild, also reichhaltiger. CinemaScope-Format ist 21:9 statt, wie wir es ja immer gucken, meistens 16:9. Und ich finde, auch wenn ich es jetzt erst hinterher realisiert habe, man merkt das ein bisschen, weil die Bilder einfach breiter, reichhaltiger sind. Man sieht mehr. Und genauso wie man mehr sieht, finde ich auch, dass in der Handlung oft so ein bisschen mehr drinsteckt, als so die reine Erzählökonomie also es machen würde. Ich lieb das ja immer, wenn es so ein paar Szenen gibt, die ja, so ein Set oder so eine Figur noch ein bisschen mehr beschreiben, als es nötig wäre. Und das macht so ein bisschen, und das gefällt mir gut. Und dazu passt auch das breitere Bild.
Ja, finde ich auch, ich liebe dich immer dafür, wenn du so Übergänge, Steilpässe machst. Weil
ja, jetzt, ich wusste gar nicht, dass ich dir einen schönen Steckpass
unterschwellig,
gespielt
habe. Weil du bist gerade so ins Cineastische gekommen und Cineasmus, ist das Cineasmus, Cineastizität, ist auch das Wesen der nächsten Serie, die wir besprechen, nämlich The Franchise bei Sky, läuft, glaube ich, schon seit ein paar Tagen, also ich glaube seit Nikolas oder sowas.
Ich habe heute Probleme mit den Monaten, seit 6. Dezember stehen alle 8 Folgen bei Sky, wow.
Ja, es geht darin um den deutschen Regisseur mit dem gar nicht so deutschen Namen Erik Bouchard, der ein Sequel oder einen Ableger einer Superheldenreihe drehen soll und dabei so in das Fegefeuer der Eitelkeit in dieses gigantischen Organismus Hollywood-Blockbusters gerät, obwohl es gerät. Und in dem erleben wir einerseits ihn, die SchauspielerInnen, also die Stars dieser Serie, vor allem Männer, die halt irgendwie alle ihre Wehwehchen und ihre Marotten und Macken pflegen, vor allem aber auch, das ist ein guter Einblick in diese Filmwelt, die Arbeit von Regieassistenten und Assistentinnen, dabei insbesondere zwei namens Darlene und Doug, die halt einerseits versuchen, diesen Monster-Set für so einen Superheldenstoff mit unglaublich viel Personal, viel Komparsenarbeit und viel Material und viel Kulisse und sowas zu organisieren, aber andererseits auch versuchen müssen, diese gigantischen Egos aller Leute in den Gewerken, die ein bisschen prominenter sind, ins Gleichgewicht zu bringen. Also insbesondere, dass dieses emotional sehr anfälligen Regisseurs, der Stars darin, die immer darum wetteifern, wer eigentlich der A-Star und wer der B-Star ist, also wer ganz vorne steht und wer nicht. Und dritte Ebene, noch die Sparzwänge irgendwie verhandeln müssen, die einen Produktionswechsel mit sich gebracht hat. Das heißt, es gibt immer die Kämpfe um Geld, um Renommee, Macht und um die Realisierung dieses Films. Und das sehen wir 8-mal. Ich weiß gar nicht, was eine Folge ist.
25 Minuten.
Ja, ist relativ knackig so.
Klassische Comedy-Länge.
Ja. Genau, Comedy-Länge, nochmal ein guter Hinweis, es ist de facto eine Comedy, es ist auch nicht irgendwie eine Tragikomödie oder sowas, sondern es ist richtige Four-to-the-Floor-Comedy, die extrem viel mit Punchlines arbeitet, die pointenlastig ist, die aber trotzdem auch irgendwie versucht, den Humor aus den Interaktionen der Darstellenden hier zu holen.
Ja, es ist eine Serie, die ist von relativ prominenten Leuten geschrieben oder realisiert. Also der Hauptautor ist John Brown, sondern ein jüngerer Autor, obwohl der hat schon 3 Emmys für Succession bekommen. Also da ist er Teil des Writers Rooms. Bei Veep war er auch dabei. Also es ist beides Formate, die durchaus mit gut ausformuliertem Zynismus funktionieren. Showrunner ist aber auch und Regisseur einer Folge zumindest ist Sam Mendes, also der sehr bekannte Regisseur, der American Beauty gemacht hat, aber auch 2 James-Bond-Filme, der weiß sozusagen, wie Blockbuster funktionieren. Und ich glaube, ganz wichtig ist Armando Iannucci, das ist so ein Schotte mit italienischen Wurzeln, der hat eben The Thick of It und das daraus die amerikanische Version, eben Veep, diese Polit-Satire, geschrieben. Und das ist im Prinzip so eine Art von Comedy, wie wir sie hier in Deutschland eigentlich so nicht hatten, die wirklich so komplex getextet ist. Und da gibt es ein solches Feuerwerk an Dialogen, Monologen, die voller Ideen und versteckten Witzen und Anspielungen stecken, dass man, ich finde, beim Englischen muss man sehr, sehr viel mitlesen, um alles mitzubekommen. Und selbst beim Deutschen, ich habe mal eine Folge in der deutschen Synchronfassung, die sogar einigermaßen funktioniert, gehört. Okay. selbst da muss man sich total konzentrieren, obwohl man seine eigene Sprache hört, um alle Witze und alle Anspielungen mitzubekommen.
Ja, es arbeitet viel mit Wortwitz auf jeden Fall und wenig mit so, ich habe jetzt vorhin das Wort Punchline erwähnt, also es gibt schon Punchline-Humor, aber es ist nicht halt irgendwie Mann läuft gegen Pfeiler oder sowas, ne? Sondern es arbeitet sehr viel mit den Mechanismen dieser Branche, in der sich das bewegt, ist ja dieses Film-in-Film-in-Film-Genre, das ist ja, hat ja eine ganz eigene Metrik und eine ganz eigene Mechanik dadurch auch. Und schafft es da, also auch so kleine Sortisen zu droppen. Also ich weiß nicht, dass der Daniel Brühl, der den Regisseur spielt, der sagt in einer Szene, spiel ihn doch wie ein Panda beim Vorstellungsgespräch. Und dann musst du einmal kurz das mal so durchrollen lassen. So, ist das kompletter Bullshit oder steckt da was hinter? Ist dann aber auch eigentlich ein bisschen egal, weil man noch gar nicht die Zeit hat, sich das analytisch zurechtzulegen. Aber einfach diese Vorstellung, dass jemand diesen Vergleich zieht und das dann in Verbindung zu bringen mit diesem leicht anämischen, extrem sensiblen Arthouse-Regisseur, der da irgendwie diesem Blockbuster-Format zum bisschen feuilletonistischen Renommee verhelfen soll, aber selber auch ständig an seinen eigenen Ansprüchen scheitert. In der Kombination werden solche kleinen Sequenzen super witzig, ohne dass du dir jetzt auf die Schenkel haust dabei.
Ja, ich habe auch die ganze Zeit, ich habe 5 Folgen von 8, hast du alle gesehen?
Nein, oder? Ich habe nicht alle gesehen.
Okay, ich habe 5 Folgen gesehen und ich habe immer mit mir gekämpft, ob ich das irgendwie... Also es hat mich irgendwie fasziniert, diese Kunstfertigkeit, die da drin steckt, aber ich finde, das ist auch immer irgendwie Arbeit, also man muss da irgendwie, das ist jetzt nicht so eine leichte Unterhaltung, die einfach so rein und raus fließt. Und ich habe dazu das einzige Presszitat, was ich heute anbringen werde, und zwar fand ich sehr passend, Alex Weidemann schreibt über The Franchise in der FAZ: Wer die großartige Serie Veep kennt, von der The Franchise sich einige Figurentypen abgeschaut hat, weiß, wie sich dieser Hagel aus Dialog-Kung-Fu-Schlägen anfühlt, der die Dinge desto wahrer erscheinen lässt, je absurder sie werden. Mein Gott, jetzt habe ich schlecht vorgelesen. Aber da steckt eine Menge mit drin, ne?
Ja, das stimmt.
Also, der die Dinge desto wahrer erscheinen lässt, je absurder sie werden. Also das ist natürlich eine Workplace-Comedy und Leute, die sehr viel Erfahrungen selbst mit Film und Fernsehen gemacht haben, plaudern praktisch aus dem Nähkästchen mit sehr kunstvollen Comedy-Dialogen, wie die Arbeit vor Ort funktioniert oder eben nicht funktioniert.
Und schaffen wir es dabei, diese Branche, in der sie tätig sind, einerseits faszinierend, andererseits abstoßend darzustellen. Ja. Also man möchte da auf gar keinen Fall eigentlich arbeiten, würde aber gerne die ganze Zeit am Rande dieses Sets sitzen und sich angucken, wie die Leute da miteinander kollidieren. Und ich finde ja, da gewinnt es vor allem das, was Ricky Gervais damals geschafft hat mit The Extras. Mhm. So, also The Extras, die Komparsen heißt das im weitesten Sinne, wo halt immer so ein Star, ich weiß nicht, wer diese Serie nicht kennt, unbedingt irgendwie mal bei Wer streamt es gucken, wo es die gerade gibt.
Ich glaube sogar bei Sky.
Ja, wo es immer, da wird immer ein realer Star und dann Klarnamen quasi als Fulltime-Cameo an ein Set begleitet und du begleitest gleichzeitig aber die Leute, die in diesem Set praktisch überhaupt keine Macht und Einfluss haben, aber eben immer zu sehen sind, nämlich die Nebendarstellenden oder eben Komparsen. Und das orientiert sich sehr stark daran, weil du diesen, also jetzt bin ich wieder beim Atmosphärischen, weil du einen Einblick gewinnst in diesen Kosmos Filme machen. Ja. Und das ist hochinteressant und ich glaube tatsächlich, ich kann es natürlich nicht sagen, weil ich noch nie Filme gemacht habe, aber ich glaube tatsächlich, dass da sehr viel Wahrhaftigkeit drin steckt. Also dass diese Umgangsformen, wie die miteinander umgehen, wie die Hierarchien nach unten halt so steil abfallen und alle immer noch, jeder tritt irgendwie ein kleines Stückchen weiter nach unten und wer ganz unten ist, kriegt die meisten Tritte ab und hat aber leider keine Möglichkeit, nach oben zu treten. So, also es wird halt, alle Stars werden auf eine groteske Art gepampert und je weiter die Hierarchie nach unten geht, desto mehr müssen sie arbeiten und desto weniger Benefits oder Credits kriegen sie dafür. Und wie gesagt, da möchte ich nicht für alles Geld der Welt drin arbeiten in diesem Metier, aber es ist wahnsinnig faszinierend.
Ich musste auch nochmal drüber nachdenken. Also es gibt ja, ich liebe ja eigentlich so Filme, die am Set spielen. Also ich bin sowohl ein Riesenfan von Der amerikanischen Nacht von Truffaut, als auch von 8,5 von Fellini. Und es gibt natürlich noch viel mehr. The Player, Robert Altman, Ben Stiller, Tropic Thunder oder jetzt auch der jüngste Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino. Aber ich sage jetzt mal so als State-of-the-Art-Filme des Genres, amerikanische Nacht oder 8,5, das sind auch Filme, die sehr anrührend sind. Also man erfährt Geschichten, die am Filmset spielen. Man schaut denen zu, aber so dieses Anrührende, finde ich, fehlt ein bisschen bei The Franchise. Also keine dieser Figuren, ich finde, man leidet mit keiner dieser Figuren so richtig mit, weil sie sich nicht ganz echt anfühlen. Sie sind alle so ein bisschen nicht richtig sympathisch, so ein bisschen ätzend. Also in Teilen ja, ich habe auch Kritiken gelesen, wo stand, nein, man hat irgendwie Gefühle für die Leute, aber so ein bisschen kühl ist die Serie schon, finde ich.
Naja, du kannst auf jeden Fall an einer Figur andocken und das ist diese Dag oder was weiß ich genau, sie heißt Dag,
ist das
und das
die?
Ist diese neue Regieassistentin, die halt quasi ihre Probezeit hat und nennt sich dann irgendwie sowas wie vierte oder fünfte Regieassistenzassistentin.
Das ist so die normale, die so durch deren Augen wir so ein bisschen da so an den Filmset gucken.
Genau, oder? Die reißt auch mit uns die Augen auf, ja. So ein bisschen über diesen Irrsinn, der da herrscht, und sie kommt auch immer wieder an und versucht diese Szenerie in ihrer Komplexität zu erfassen und gibt das weiter und sagt so, aber Moment, das und das ist doch jetzt hier die Situation, und die anderen sind dann halt immer so abgebrüht, um nicht zu sagen abgestumpft, und sagen halt so, ach Mädchen, das lernst du schon alles noch, das ist irgendwie so der Grundtenor insbesondere ihres Vorgesetzten, Daniel heißt der, glaube ich, wie die miteinander umgehen und was da halt so für Abhängigkeiten und Hierarchiemechanismen und sowas herrschen, das ist, findet, sie holt einen da schon so ein bisschen raus, weil sie das bodenständigste Element in dieser ganzen Geschichte ist. Aber ansonsten stimmt schon, so richtig warm wird man mit keiner Person dabei oder keiner Figur dabei.
Also eigentlich, du hast jetzt diese Danielle oder wie sie heißt, also diese schwarze dritte Regie.
Ach, sie ist Danielle, okay, das habe ich dann
nicht erinnert. Egal wie sie heißt, aber ich wollte gerade sagen, die andere Hauptfigur oder vielleicht die größte Hauptfigur, der am meisten Screentime hat, ist ja dieser etwas indisch aussehende Typ, gespielt von Himesh Patel. Den kenne ich noch aus diesem Danny Boyle-Film Yesterday. Hast du den mal gesehen?
Über diese Beatles.
Ja, als wäre es die Beatles nie gegeben, und er ist der Einzige, der die Songs kennt. Guter Schauspieler, der ist, glaube ich, der erste Regieassistent, der praktisch den Daniel Brühl immer so ein bisschen pampert. Das ist auf jeden Fall auch noch eine wichtige Figur. So,
genau, das ist die Hauptfigur.
Das ist eigentlich die Hauptfigur.
Der ist immer dabei. Also Daniel Brühl spielt zwar, ist zwar der Star irgendwie, also ist der bekannteste Schauspieler, ist ja wirklich ein Megastar mittlerweile in Hollywood. Aber also auch gerade fürs deutsche Publikum, aber klar, der führt uns da durch diese Serie durch, und in denen ist es sozusagen der Guide des Wahnsinns. So, aber es ist eine witzige Serie, die ist wirklich, und es ist nicht so, dass man am Ende rausgeht und davon abgesehen, was das für ein krasser Zirkus ist, in dem die sich bewegen, jetzt irgendwelche metaphysischen Erkenntnisse gewinnt oder sowas, sondern es ist einfach wirklich richtig, richtig witzig.
Und es ist natürlich, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, es ist natürlich auch so ein Schlag in die Magengrube von so Marvel-artigen Fantasy-Universen, wie absurd die eigentlich sind, dass sich da erwachsene Leute hinstellen und irgendwie überlegen, ja, wie hängt das eine jetzt mit dem anderen zusammen und sind wir da in der richtigen Timeline, auch solche Dinge, über die Fans diskutieren und wo man dann dazu neigt, das auf einmal so zu nehmen, als wäre das jetzt ein echte Geschichte oder echte Zusammenhänge, die aber eigentlich nur Quatsch sind und die letztendlich auch nur aus kommerziellen Gründen existieren, um dieses Universum halt weiter zu spinnen und um die Kasse am Rattern zu halten. Und das wird hier, darauf wird hier extrem angespielt. Also es gibt sehr, sehr viele Anspielungen auf Franchises, so heißt die Serie auch. Und was ich noch interessant fand, war, oder das ist auch ein interessanter Move, weil da werden in diesem Studiokomplex zwei Filme gedreht. Einmal dieser Tecto, Eye of the Storm, das ist dieser Billow-Fantasy-Superheldenfilm, dem wir beiwohnen. Und dann wird um die Ecke in so einer ganz tollen großen Halle noch Centurios 2 gedreht. Das ist der eigentliche Blockbuster. Und die kriegen irgendwie, immer wenn bei die was brauchen, dann ziehen sie es den anderen ab und die kriegen die ganzen Stars und das ganze Geld und das ganze Equipment und so. Das ist auch noch eine sehr witzige Geschichte. Und dieser Tecto, also der Film, dem wir hier beiwohnen in der Serie, der sieht ja auch irgendwie so ganz merkwürdig aus.
Das sieht total
Der sieht so nach Ed Wood, so Ed 50er genau Jahre, so Gummianzüge. Und es ist auch, also da steckt ziemlich viel so ziemlich absurder, lustiger
Humor. Ja, genau, so Fischmenschen und Moosmenschen. Und die genau. Fischmenschen müssen plötzlich abgezogen werden, weil nebenan in diesem Diktator, oder wie das heißt, Film, werden die ausgerottet.
Wurden die ausgerottet, oder sowas. Genau.
Und deswegen dürfen sie in dieser Fortsetzung nicht mehr dabei sein. Das ist ganz, also wie gesagt, sehr komplex, sehr witzig. Guckt euch das bloß an. Also es ist unglaublich. Also es ist wirklich einfach so ein erfrischendes Stück Serienunterhaltung, das so durchläuft und man fühlt sich hinterher echt ein bisschen wohler.
Ja, das kommt drauf an, was für ein Humor, zu welcher Humorliga man gehört. Also ich bin ja jemand, ich finde sowas auch anstrengend, weil ich finde es eigentlich, du sagst, es läuft durch, ich sag, es ist gut, es steckt unheimlich viel drin, aber man muss sich das auch ein bisschen erarbeiten. Also für mich ist das keine Serie, die ich so nebenbei zur Entspannung gucke.
Okay, nee, also ja, klar haben alle Leute einen unterschiedlichen Humor. Bei mir trifft es anscheinend das, was ich
habe mir das habe. Gedacht, weil du stehst ja eh auf diese mega absurden Sachen, die letztendlich ja auch eine sehr englische Humortradition haben.
Ja.
Und ich muss mir manchmal diese Sachen so ein bisschen erarbeiten.
Das ist okay, man muss manchmal auch ein bisschen arbeiten fürs Wohlergehen.
Genau. Apropos Arbeiten. Ich habe dir ja schon wieder eine Agenten-Thriller-Serie verschrieben, nämlich Black Dwarfs. 6 Folgen, 50 bis 55 Minuten. Dankenswerterweise seit 5. Dezember komplett bei Netflix
erschienen. Ach, das macht Netflix wirklich gut, dass die immer gleich alles online stellen. Das
genau.
Ist binge-freundlich.
Ist die erste Serie, ich glaube sogar die erste Serie überhaupt für Keira Knightley. Sie spielt die Londoner Edelhausfrau Helen Webb. Die hat einen
Edelhausfrau, geil.
Ja, ich sag jetzt einfach mal, ich hatte überlegt, ob ich gesagt habe, Oberschicht, nee, gehobene Mittelschicht. Ich sag jetzt einfach mal Edelhausfrau. Die hat einen ziemlich vollen Terminkalender. Sie unterstützt nämlich ihren Politiker Gatten und ich glaube, er ist Verteidigungsminister, gespielt von Andrew Buchan. Beruflich organisiert das Familienleben mit 2 noch relativ kleinen Kindern, hat sogar noch Zeit für eine Affäre. Und dann ist da noch ihr eigentlicher Job, von dem niemand etwas wissen darf, denn Helen ist Spionin und versorgt eine mysteriöse Organisation, das ist die titelgebende Black Dwarfs, mit Geheimnissen und Insiderwissen. Und am Anfang der Serie werden fast zeitgleich 3 Menschen an unterschiedlichen Orten in London, also das ist eine Serie, die glaube ich ausschließlich in London spielt oder vorwiegend in London, die werden umgebracht und einer davon ist Helens geheime Liebschaft. Und nun bekommt sie Besuch von ihrer Chefin, einer Frau namens Reed, gespielt von Sarah Lancashire. Kennt man vielleicht aus der ganz großartigen britischen Krimiserie Happy Valley. Sie bekommt den Auftrag, in dieses verzwickte Geschehen einzugreifen. Sie soll herausfinden, was ist da los. Und letztendlich ist das eine Erzählung, in der die britische Regierung eine Rolle spielt, CIA, Chinesen, Londons organisierte Kriminalität. Also es ist ein ziemlich verrückter Plot, wo alles Mögliche zusammenläuft. Und dann eine Sache muss man noch erwähnen, bevor wir über die Serie sprechen. Es gibt noch einen Freund, Vertrauten von Helen. Das ist der Auftragskiller Sam, gespielt von Ben Whishaw, mit dem sie auch zu tun hat, der sie in ihrem Tun unterstützt. Ja, klingt verrückt, ist verrückt.
Bescheuert, also das war's.
Und als ich was... Was sagte dir diese Serie?
Als ich da so reingekommen bin in diese Serie, auch gesagt, wer denkt sich so ein Blödsinn aus?
Joe Barton.
Also was der geraucht hat, ich meine, das ist halt, ich glaube, ein britischer Verteidigungsminister ist so ziemlich eine der durchleuchtetsten, meist überwachten Personen im gesamten Vereinigten Königreich. Und ausgerechnet in dessen innerfamiliären Zusammenhang ist halt seine eigene Frau eine Superspionin einer dubiosen Organisation, die es aber auch irgendwie nur so im James-Bond-Kosmos gibt. Und hat mit ihm auch noch 2 Kinder. Sieht natürlich fantastisch aus, wie überhaupt alle Frauen hier fantastisch aussehen und so weiter. Also die Grundkonstellation, habe ich gesagt, eigentlich sofort alle Abschaltimpulse von mir getriggert. Aber ich bin dran geblieben, so, also auch ein bisschen aus Fürsorge für unseren Podcast, damit ich einen Einblick bekomme und war dann am Ende in vielerlei Hinsicht sehr versöhnt mit dieser Serie, weil die einfach, also ich finde, sie schafft es, elegant, ohne nostalgisch zu sein, was ja bei einer Agentenserie immer schon mal ein ganz wichtiger Aspekt ist, weil die versuchen immer entweder richtig brachial modern zu sein und alles knallen zu lassen, oder sie versuchen diese 60s James Bond Eleganz zu transportieren, und oftmals funktioniert das halt nicht miteinander. Hier funktioniert das hervorragend, finde ich. Also die ist ästhetisch, optisch ist diese Serie hervorragend, sie ist vor allem auch von der Tonalität her ist sie fast schon außergewöhnlich gut. Es ist halt, es ist eine ganz stille Serie, obwohl sie Thriller-Stoffe hat und so weiter.
Was meinst du mit Tonalität?
Die Tonmeisterei ganz, also jetzt faktisch so.
Okay.
Ist nicht, gar nicht so
Sound.
Sehr. Den Sound, ja. Weil da, es gibt sehr, sehr lange Passagen, in denen hörst du nur ein Geräusch oder nur einen Aspekt. Du hörst nur den Dialog, alles andere ist still. Du hörst nur ein Auto, alles andere ist still. Du hörst nur einen Knall, alles andere ist still. Das heißt, der Sound ist extrem zugespitzt auf das, was für den Moment gerade relevant ist. Und das hat mich über diese dusselige Geschichte hinweg, die ich bis heute nicht verstehen kann, wie man sich sowas ausdenken kann, hat mich die total gepackt und hat mir diese Serie wieder, geleitet. Oder
Die Serie gemocht.
Ich habe die Serie gemocht, ja.
Also erstmal natürlich, die Handlung ist totaler Bullshit. Dieses Zusammenwirken von diesen unterschiedlichen Geheimorganisationen und die sich dann begegnen. Es gibt auch wirklich einen relativ hohen Bodycount. Es wird viel geschossen, es wird viel gekämpft. Es gibt viele Tote. Das ist natürlich alles Mumpitz. Aber trotzdem schafft es die Serie irgendwie einen für die Story und für, vor allem für die Charaktere zu interessieren. Das liegt natürlich zum einen daran, dass die einfach gut gezeichnet und gut gespielt und gut geschrieben sind. Also ich finde ja Joe Barton, das ist tatsächlich jetzt das Erste, was ich von Joe Barton angucke. Das ist ein sehr talentierter britischer Autor, Ende 30. Der hat, was ich schon lange auf dem Zettel hat, gibt es auch bei Sky, das Lazarus-Projekt. Das ist so eine Zeitschleifenserie, wird sehr gut kritisiert, gibt schon 2 Staffeln. Der hat bei Netflix Pflicht Schande gemacht. Das ist auch so ein komplexer Krimi-Stoff, der auch sehr, sehr gut sein soll zwischen England und Japan, glaube ich. Und ich hatte vorher schon gehört, dass das ein sehr guter Autor ist. Und dann habe ich jetzt zum ersten Mal von ihm was gesehen, nämlich Black Doves. Und ja, der hat eine sehr interessante Art, also Dialoge zu bauen. Der hat eine schöne Sprache. Also obwohl diese Handlung so Pillepalle ist und man jetzt sagen könnte, das könnte auch eine unglaublich nervige Agentenstory komplett hohl sein, was sie zum Teil auch ist, hört man diesen Charakteren und diesen Figuren in dieser Serie, den schaut man gerne zu, und weil sie so gute Sachen sagen und so gut gespielt werden, nimmt man es denen dann doch irgendwie ab.
Ja, interessanterweise ist natürlich von der Geschichte her vieles Behauptung, aber sie versuchen die Figuren darin nicht als Behauptung darstellen zu lassen.
Genau, das
heißt, sie geben sich auch sehr viel Mühe damit, zu Backstories zu erstellen, wie sind diese beiden Hauptfiguren, also der Sam und die Figur von der Keira Knightley, wie sind die überhaupt da reingeraten, so, und warum und was hatten die miteinander? Die hatten auch mal was, also da waren auch mal so persönliche Bezüge, haben sich eine Weile lang nicht gesehen, er ist ein bisschen dafür da, ihren Arsch zu retten, und währenddessen sieht man die halt immer wieder in diesem komischen Behauptungsmodi, wo irgendwo direkt neben ihren Kopf explodiert, weil da wieder so ein Dumm-Dumm-Geschoss drin gelandet ist, und sie sind voller Blut, es musste mal alles voller Blut sein, und das ist diese
drastisch, ja.
Total drastisch. Es ist halt in der Hinsicht viel, viel zu viel immer. Und es auch sie ist, also der Antrieb ist Rache. Also einer der Handlungsantriebe hier ist Rache. Und Rache ist wirklich so ein Billo-Effekt. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, wie Ficken rufen, wenn einem auf der Comedy-Bühne nichts mehr einfällt oder
sowas. Funktioniert aber, sonst wären ja diese John Wick-Filme nicht so erfolgreich.
Ja, was heißt erfolgreich? Also ich finde es lächerlich. Ich finde den Rache-Epos,
ja, ich weiß,
etwas, was
du
mich
meinst.
Überhaupt nicht anspricht. Ja. So, das ist mir zu
In
billig.
Unserem Umfeld gibt es wenig Leute, die hauptsächlich von Rache angetrieben werden.
Genau.
Ich kenne eigentlich niemanden.
Nee, also ich kenne auch niemanden, der rachsüchtig ist. Das sind die da halt immer. Aber ich finde, wie gesagt, ich finde es egal, weil es das Ganze auch in einer sehr, sehr diversen, queeren Umgebung darstellt. Also das ist nochmal ein extra Punkt. So was. Das Personal ist sehr, 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 sehr vielschichtig aufgestellt, und der Sam hält sich in einer sehr schwulen Blase in London auf und sowas. Ja. Hängt das aber auch nicht an die große Glocke.
Ein schwuler Auftragskiller.
Genau. Entschuldigung. Und die Figuren sind alle sehr stilsicher. Mhm. Es sind sehr, sehr viele handlungsstarke Frauen drin. Also es sind auch vor allen Dingen handlungsstarke, krasse Frauen da drin, sowas. Das ist
du
so.
Spielst da auf dieses Killerpärchen Williams und Eleanor an.
Genau.
Ich habe die Darstellerin, ich kannte sie nicht, Ella Lily Highland und Gabrielle Greavy.
Ach, du droppst ich habe zwar,
ich ja, ich habe mir sie extra mal aufgeschrieben. Man kann zwar ihren Dialekt in keinster Weise verstehen, das ist irgendwas Nordenglisches, glaube ich, so. Ja. Irgendwas zwischen Schottisch und Geordie und was weiß ich, Liverpool. Ich habe mich da bei den beiden schon wieder fast so ein bisschen an Guy Ritchie erinnert gefühlt, wo den Namen Gentleman Guy Ritchie muss man sowieso ein bisschen droppen. Gibt es so ein paar Parallelen, ja. Das ist nicht total die Guy Ritchie-Serie. Der Joe Barton schreibt ein bisschen anders, aber ich glaube, wenn man Gentleman mag, und das mochten wir ja beide sehr gerne, hat man schon mal irgendwie einen ganz guten Einstieg auch in Black Doves.
Ja, also das ist, man muss schon ein bisschen Agentenstoffe mögen, sonst funktioniert es nicht. Also dieses Gut-Böse-Schema und dieses Rache-Weltrettungsding, das jetzt Weltrettung ist hier nicht. Ja. Es spielt auch so ein bisschen Weltpolitik damit rein. Es geht gleichzeitig, wurde ja noch der chinesische Botschafter in London hat sich angeblich selbst umgebracht mit einer Überdosis oder ist irgendwie halt an Drogen umgekommen. Die chinesische Regierung glaubt das nicht und deswegen gibt es diplomatische Verwicklung. Die spielen da auch irgendwie im Laufe der Serie noch mit rein. Also es kriegt auch dann tatsächlich noch so einen bondhaften, globalisierenden Side-Effekt, sowas. Wer das mag, wer damit klarkommt.
Ja, aber das ist nicht das Zentrum.
Nö.
Also das haben wir ja beide festgestellt, diese Rahmenhandlung und dieser eigentliche Kriminal- oder Thriller-Fall ist im Prinzip Mumpitz. Was Spaß macht, ist irgendwie diese Figuren in dieser völlig absurden Handlung irgendwie zu verfolgen.
Genau, Keira Knightley macht das auch gut. Die hat ein großes Talent. Sie kann nämlich sie kann ihr Gesicht umschalten. Also sie kann von todernst auf super fröhlich schalten, was sie öfter machen muss, wenn sie ihr Gesicht wahren muss, nachdem irgendwie gerade jemand umgebracht wurde und dann kommt sie zurück auf eine Weihnachtsparty und sowas.
Ja.
Das können nicht viele so gut wie sie. Also von daher.
Das ist übrigens, weil du jetzt das Stichwort Weihnachten erwähnst.
Stimmt.
Diese Serie, Black Doves, spielt komplett in der Weihnachtszeit.
Ja.
Es geht schon los mit einer Weihnachtsfeier und einem Weihnachtsmann auf so einer, keine Ahnung, politischen Veranstaltung, auf so einer Feier in irgendeiner Botschaft oder sowas. Und die kompletten Folgen spielen in der Londoner Weihnachtszeit. Und es wird auch immer mal Weihnachtsmusik gespielt und es müssen Weihnachtsgeschenke eingekauft werden, es müssen Weihnachtspartys müssen besucht werden. Und ja, und da die ja auch noch so unheimlich unterhaltsam ist, die Serie, übrigens, ich finde einige der besten Nahkampfszenen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Also
toll.
Die Schießereien kann man sagen, ja, ist okay, aber es gibt auch sehr blutige Faust- und Messerkämpfe und die fand ich wirklich relativ gut inszeniert.
Naja, die habe ich immer vorgespult.
Da hast du vorgespult.
Ja, das okay, interessiert gut. Mich nicht.
Alles klar.
Aber egal.
Nee, also ist übrigens für eine zweite Staffel schon verlängert, Black Doves.
Dann scheint es
ja relativ
laufen.
Schnell. Ansonsten würde ich sagen, wer Mr. and Mrs. Smith gut fand, ist vielleicht auch noch eine Möglichkeit anzudocken. Hat uns beiden gut gefallen und ich hätte ja jetzt gedacht, dass dir Black Doves überhaupt nicht gefällt, weil du wieder das gleiche Problem wie Day of the Jackal hast, wo übrigens auch Eddie Redmayne für einen Golden Globe nominiert wurde letzte Woche und auch die Serie als beste Dramaserie für einen Golden Globe nominiert wurde.
Ernsthaft?
Genau, deswegen habe ich ja gesagt, ich glaube, du hast die Serie ja nicht ganz verstanden, aber egal.
Ich habe die als einziger verstanden, alle anderen haben sie nicht verstanden.
Dafür hast du Black Doves verstanden, also wirklich eine sehr, sehr unterhaltsame Serie, die ich auch schon in meinem Bekanntenkreis empfohlen habe. Es gibt ja viele Leute, das meine ich jetzt auch nicht abwertend, die sagen, ja, Erik, hast du nicht mal eine neue Serie für mich, aber eine, die so, die man so ein bisschen weggucken kann, wo man nicht auf blöde Gedanken kommt, so nachdem man, was Unterhaltsames, was nicht so tief geht. Das sage ich jetzt immer Black Doves.
Ja, okay. Hallo Spencer, worüber wir jetzt sprechen, kann man da jedenfalls nicht empfehlen.
Nee, den so gleichen Leuten würde ich nicht Hallo Spencer empfehlen. Und trotzdem ist das mein zweiter versteckter Weihnachtsfilm.
Der Hallo Spencer, spielt da, spielt das Weihnachten oder?
Nee, das spielt überhaupt nicht. Also jetzt meine Weihnachtsassoziation bei Black Doves war einfach, weil es halt an Weihnachten spielt. Ansonsten ist das eine wenig weihnachtliche Handlung. Bei Hallo Spencer finde ich einfach die Botschaft, die in diesem Film drin steckt, auf eine gewisse Art weihnachtlich.
Ist eine Weihnachtsmutter, okay.
Kommen wir, ja, in Weihnachten geht es um Menschlichkeit und aber vielleicht fängst du erstmal an, was über den Film. Wir reden ja heute ausnahmsweise auch mal wieder über einen 90 Minuten langen Fernsehfilm. Ja. Was darüber zu sagen.
Ja, das ist interessanterweise, vielleicht muss man kurz mit der Genese einsteigen. Also es, Hallo Spencer, wer es nicht kennt, war von 1979 bis 2001 im NDR eine Klapppuppen-Kinder-Serie, die allerdings auch durch die Zeit, die sie gelaufen ist, weil es ja sehr, 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 sehr langlebig war, eine große Fanbase in die, weiß nicht, so Generationen so X bis Y hinein hat. Da geht es um so ein Fernsehstudio, so ein fiktives, wo Spencer eine Art von Moderator ist und dann gibt es da drumherum gibt's so eine kleine Welt, so eine Pappmaché-Welt, in der verschiedenste Charaktere mit ihm halt irgendwie so Alltag simulieren. Und
Spencer ist so eine gelbe, ist das ein Tier?
Nee, ist nicht so, es ist anthropomorph, also ja. Man weiß nicht genau, irgendwie ist es ein Tier mit menschlichen Eigenschaften, man weiß aber nicht, was für eins ist. Das ist bei den Klapppuppen ja oftmals so, dass es einfach irgendwie Kopf, Hände, Rumpf und Beine sind und die Hände werden an Stangen bewegt und der Mund ist sind die Hände des Spielenden und sowas und man weiß immer oftmals gar nicht genau, was das ist. Es ist auf jeden Fall war das auch jetzt schon zum zweiten Mal dieses Wort, was ich eigentlich gar nicht mag. Es hat einen sehr kultigen Charakter und Neo-Magazin Royal hat vor ein paar Jahren, also inmitten der Pandemie, hat sie mal so einen kleinen Joke, nicht Neo, sondern ZDF-Magazin Royal, so einen Joke gemacht, dass sie gesagt haben, dieser Spencer, was macht der eigentlich, der ist in die Querdenkenszene abgedriftet ja. Und ist ein Impfgegner und schießt da gerade quer, buchstäblich. Und daraufhin hat der Schöpfer, Wilfried Debertin, hat Kontakt aufgenommen zu Jan Böhmermann und die sind miteinander.
Der hat sich erstmal beschwert, habe ich gehört, weil wir wegen Markenrechtsverletzung.
Genau.
Du hast meine Puppe benutzt und der hat die auch nachgebaut, weil die echte Puppe, die lag ja woanders.
Sowas, aber die sind sich sehr schnell nahe gekommen und haben gemerkt, dass sie sehr viel miteinander teilen, dass Böhmermann halt auch Jahrgang 81 oder sowas, dass der auch groß geworden ist mit Hallo Spencer und sowas, sondern haben sie sich darauf geeinigt, dass sie irgendwas zusammen machen, haben sich auf einen Film geeinigt. Und in diesem Film tingelt dieser Winfried Debertin, alias Jakob Sesam, gespielt von Rainer Bock, mit dem gesamten Fundus, den er sich gesichert hat. Also der hat das erfunden, dieses Ding. Irgendwann gab's das nicht mehr zu sehen, ist abgerockt worden. Und er tingelt mit den Figuren so über Kindergeburtstage und fristet so ein bisschen sein Leben als Verwalter eines heruntergekommenen Theaters quasi.
Ja, er ist der Puppenpapa
ja.
Und er lebt mit seinen Puppen und alten Kulissen, also diesen ausgemusterten Kram aus der abgesetzten Show lebte in einer stillgelegten Diskothek.
Genau, die es übrigens auch gibt.
Ja, eine wahre Geschichte.
Das ist eine wahre Geschichte. Das heißt also, das ist das Mic-Mac Moisburg, einst die größte Landdisco Europas angeblich.
Was, du kennst sie sogar?
Ich war da mehrfach, ja.
Wo ist das? Das ist in der Lüneburger Heide, ne?
Ja, genau. Es ist so ein bisschen zwischen Bremen und Hamburg, also nahe von Jan Böhmermanns Heimat.
Also und diese Disco ist ebenso stillgelegt wie die Serie und da ist diese Debertin eingezogen.
Ja, aber ich glaube, mittlerweile ist es abgerissen. Also ich glaube, es wurde voriges Jahr oder sowas wurde sie abgerissen. Also es ist auf jeden Fall hier so eine ähnliche Geschichte. So, die Besitzerin von dieser Disco will darin eine Seniorenresidenz errichten, schmeißt ihn deswegen raus, also gibt ihm eine Frist und er sagt, nee, ich kaufe das und sie sagt, das kostet aber 10 Millionen Euro und dann sagt er, er dreht einen Film, mit dem er diese 10 Millionen Euro einspielt. Witziger Fun Fact, sowas, kein deutscher Film spielt heutzutage, glaube ich, 10 Millionen Euro ein. Schon gar nicht
im Kino.
Ist ein Märchen, ja. Und die Geschichte ist dann halt, dass er daraufhin versucht, Sponsoren zu finden, Leute zu finden, die mit ihm dieses Projekt machen. Zwischendurch gibt es diese Puppen, die halt natürlich leben. Also die muss er nicht spielen, sondern die haben ein Eigenleben da drin. Und es gibt eine ganze Menge Cameos. So Jan Böhmermann tritt natürlich irgendwann auf. Es gibt Jens Harzer als Bösewicht. Also es ist kein Cameo, sondern das ist eine tragende Rolle. Olli Dittrich spielt irgendwie den Intendanten einer wechselnden Schar von 5 Leuten, die in allen verschiedenen Senderspitzen darüber befinden, ob dieses Projekt gemacht werden soll. Also wechselt quasi gesichtsgleich die Maskeraden. Und das ist die Geschichte, 90 Minuten.
Und Dirk von Lozo spielt einen geheimnisvollen Musiker, der sich zu dem Rainer Bock setzt
und einen Song singt. Also das muss ich da gleich mal... ganz schlimm. Es ist ganz schlimm, finde ich, diese Sequenz. Die ist sehr lang. Er singt ein Lied, ist, glaube ich, 10-12 Minuten lang oder sowas.
Nein. Also erstens fand ich die Sequenz überhaupt nicht schlimm. Oh, ich fand den Song auch gut.
Ja.
Und die ist bestimmt nicht 10 oder 12 Minuten lang.
Ja, fühlt sich aber an wie 12 oder 15 Stunden. Okay, dann haben wir da schon mal einen Punkt, wo wir uns unterscheiden.
Aber wie fandst du denn? Hast du Fremdscham-Minuten gezählt?
Vielleicht, ja.
Die zählen also, dreifach vielleicht.
Ja, aber erzähl mal, wie du es fandst.
Also ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme reinzukommen, weil ich auch die Geschichte hat sich mir erstmal gar nicht so erschlossen, weil ich wusste, ich kannte auch die Puppenshow nicht. Also ach, ich wusste natürlich, also dass es
NDR,
die gibt.
Ne?
Ja, aber ich sag mal so, wann ging die auf Sendung? 1979. Da fand ich, da habe ich vielleicht noch die Muppet Show, ja, die Muppet Show habe ich noch gesehen. Nee, das war mir dann irgendwie zu uncool wahrscheinlich und später war ich irgendwie zu alt, aber ich wusste natürlich, dass es die gibt, Hallo Spencer. Aber ich bin nicht wie Jan Böhmermann damit aufgewachsen und ich wusste natürlich, kannte diese ganze Backstory mit der Sendung ist abgesetzt und der Puppenpapa lebt jetzt in dieser, so als Schrat in dieser Diskothek, die kannte ich auch alles nicht. Ich brauchte ein bisschen, um reinzukommen. Aber je länger dieser Film lief, desto besser hat er mir gefallen, weil ich finde ihn sehr, sehr anrührend in dieser Idee, dass praktisch ein Träumer, ein Idealist, der praktisch auch in so einer Traumwelt lebt mit seinen Puppen, die natürlich lebendig sind, versucht, sich gegen das harte Mediengeschäft und den Kapitalismus letztendlich durchzusetzen. Ne? Und letztendlich ist ja dann auch bei dieser Szene, wo am Ende dann diese außerirdischen Puppe, die es ja tatsächlich gibt bei Hallo Spencer, der Hauptfigur erscheint und sagt, ne, du hast hier die ganze Zeit, geht es hier um Geld und du hast versucht, hier deine Immobilie zu retten, wo du mit deinen Puppen lebst und machst dich nackig und verkaufst dich an die Medien und letztendlich, guck mal, Geld löst doch nur die Probleme, die man ohne Geld gar nicht hat. Also es ist eine sehr warmherzige, menschliche Geschichte, die sich so ein bisschen ja gegen diese Allmacht des Kommerzes und der Kommerzialisierung des Lebens wehrt. Und eine der schönsten Passagen finde ich ja in diesem Film, wo der Typ praktisch aus einer Medienvergangenheit kommend, die es jetzt einfach nicht mehr so gibt, ne? Das lief beim NDR, er versucht das auch nochmal beim NDR zu pitchen, aber dann macht er so einen Videocall-Pitch bei Sendern, die, ich glaube, Disney, Netflix und Amazon, glaube ich, nachempfunden sind. Also die Namen sind so ähnlich, die Logos sind nur leicht verfremdet und alle haben irgendwie, überall lust er natürlich ab.
Weil überall sitzt, das ist genau der Punkt, überall ist der Intendant oder der Senderchef oder sowas ist halt Olli Dittrich.
Ja.
So, das heißt,
und bei dem NDR, der aber nicht NDR heißt, sondern Nord...
NFU oder
ja,
so.
Sitzen nur ganz alte Leute.
Ja, das hat auf jeden Fall medienkritische Aspekte, ja. Es hat Kapitalismus und konsumkritische Aspekte. Es gibt sogar so leichte Verweise in die dunklen Seiten der Vergangenheit. Also der Jakob Sesam erzählt irgendwann davon, dass so viele seiner Freunde an AIDS gestorben sind und so weiter, mit denen er heute nichts mehr, die er heute so gerne bei sich hätte und Beistand bräuchte und sowas. Also der Jan Böhmermann als Headwriter, noch zwei andere Autoren dabei, der gibt sich schon Mühe, so dieses rührselige dieser Puppenstory, die ja auch so ein bisschen was Dickens-artiges hat, mit der Realität zu verzahnen. Das uns gelingt tatsächlich auch ganz gut. Ich finde es sehr, sehr gemächlich zwischendurch. Das hat auch, ich finde tatsächlich, was aber auch gerade so, was bei so guten Schauspielern wie Rainer Bock oder Viktoria Trautmannsdorf oder sowas, die Vermieterin von ihm spielt, also die ihn da raushaben will, was mich bei dem ein bisschen überrascht, ist, dass die teilweise kein gutes Timing haben. Oder auch Margarita Broich, die ist seine ewige Liebe, so über die wir nicht viel sagen dürfen, weil das am Ende einen komischen Twist hat. Die gönnen sich oftmals zu viele Pausen. Ich habe das Gefühl, dieser ganze Film hätte vielleicht 10 Minuten weniger haben können. Also nicht nur die 10 Minuten Dirk von Lotso, die ich fürchterlich finde, sondern so von der gesamten Grundstruktur her. Es sind viele Passagen drin, in denen nichts passiert, wo aber nicht irgendwie, wo eher peinliches Schweigen ist als so ein atmosphärisches Schweigen. Und das hat mich daran gestört.
Das ist interessant. Ich habe das nämlich ganz anders empfunden. Ich fand Rainer Bock, mit dem ich übrigens auch ein sehr schönes Interview gemacht habe, versuche ich mal bei Facebook zu verlinken, wenn es dann erscheint. Ich finde, dass der das super macht.
Ja, also finde ich auch.
Er ist ja, Rainer Bock ist ja so einer der meist beschäftigten deutschen Schauspieler. Meistens sieht man ihn irgendwie in Nebenrollen, weil er irgendwie, er ist ja jetzt auch schon mittlerweile 70 und er spielt meistens irgendwelche, keine Ahnung, Minister, Verwalter, sonst was, Bürokraten. Aber er ist ein ganz, ganz toller Schauspieler und ich finde, wenn du sagst, ja, langsam, er spielt halt diesen Typen, der so aus der Zeit gefallen ist. Also stell dir mal vor, welcher Mensch lebt denn freiwillig mit Puppen und Kulissen einer abgesetzten Show in einer stillgelegten Diskothek? Das ist ja schon ein total schrulliger Charakter, der praktisch nicht akzeptieren kann, dass die Zeit weitergelaufen ist und er hier sozusagen in der Vergangenheit lebt. Und das dann auch noch mit Puppen. Und ich finde, so jemand ist natürlich langsam und auch ein bisschen tapsig und hat so seine eigene Timeline irgendwie, auch in der Reaktion auf andere Menschen. Und deswegen ist es ja auch so toll, wenn er irgendwie so ein Videopitch macht mit diesen ganzen merkwürdigen Sendergesichtstypen da am anderen Ende der Leitung. Ich konnte damit eine Menge anfangen.
Ja, nee, ich fand, das ist gut, dass du gesagt hast, dass der Rainer Bock das gut spielt. Er macht das gut. Das ist ein herausragender Schauspieler, der vieles sehr, sehr, sehr wahrhaftig beseelen kann. Aber es gibt so viele Situationen, in denen er sitzt er irgendwie mit seiner, weiß nicht, Luise heißt sie oder sowas, also abends am Lagerfeuer draußen. Und es gibt Momente, die dauern halt irgendwie so 30 Sekunden, in denen wird nicht gesprochen. Aber man hat nicht das Gefühl, dass die da gerade ihre Gedanken rollen lassen und durch uns durchrollen lassen, sondern es ist einfach Pause, wo nichts passiert. Und das ist, wenn das wie jemanden wie mich stört, der eigentlich leises, dialoglastiges, wenig krawalliges Fernsehen sehr, sehr gern mag, dann hat es mich zumindest aber nicht erwischt. Also es ist einfach, ja. Gönnst dich Pausen, die mehr als so Zeitfüller erscheinen. Und das hat mich dabei gestört.
Du wirfst dem Film sozusagen, obwohl er nur 90 Minuten lang ist, ein schlechtes, verbesserungswürdiges Timing.
Absolut. Ich finde, er hat seine Längen und das ist bei einem Spielfilm ist das immer ein bisschen doof. So. Aber es ist total subjektiv.
Nee, habe ich überhaupt nicht so empfunden. Also was ist dir übrigens aufgefallen, dass dieses, also sehr Jan Böhmermann-artig ist ja dieses Pärchen, was die Markenrechte besitzt.
Genau, Jens
Harzer. Was ja von Jens Harzer und seiner Frau im echten Leben, Marina Galitsch, also sind ja beides so, glaube ich, Hamburger Theaterschauspieler, ziemlich überdreht, Jan Böhmermann-artig geschrieben ist. Und dann, also das ist ja auch, ich weiß nicht, ob es in der Realität so war, aber das ist halt so ein merkwürdiges Pärchen, so ein extrovertiertes, sexüberdrehtes Pärchen, die sich wohl ganz viele Markenrechte gekauft haben. Und dann haben sie so einen Assistenten, der soll denen sagen, also was ist das denn? Jetzt steckt da jetzt irgendwie Potenzial drin, Vermarktungspotenzial in dieser komischen Marke, Hallo Spencer. Und dann sagt der Assi, in Westdeutschland hat die Marke noch eine Bekanntheit von 35%. Das entspricht in etwa dem Level von Martin Semmelrogge oder Gustav Ganz. Da hängt unheimlich viel Gefühlspotenzial dran. Das ist irgendwie Kindheitserinnerung, vergessene Kindheitserinnerung. Und dann sagt sie, aber können wir Geld damit verdienen? Also das sind so typische Jan Böhmermann-Dialoge, wo ich finde so, ja, die sind einfach witzig. Also mir gefällt sowas einfach. Also
die 35% haben mir auch gut gefallen. Diese Investorinnen, die beiden, die sind heillos drüber.
Ja, die sind total
so
drüber.
Und das ist halt so, ja gut, kann man so machen. So, also ich fand es nicht falsch, aber dieses Schwarz-Weiß-Denken ist halt ein klassischer Kinderfilm, also ein klassischer Dickens-Stoff, Alter.
Ja.
Das sind so Scrooge-Typen.
Und da sind wir wieder beim Weihnachtsfilm.
Da sind wir wieder beim Weihnachtsfilm, so. Ich fand den überhaupt nicht schlecht, den Film, sowas. Mhm. Ich fand halt, die Idee ist ganz süß, ist halt alles ein bisschen überdreht und ein bisschen übersteigert, die Charaktere sind ein bisschen zu schrill oder ein bisschen zu ruhig und sowas. Es war einfach so, dass mich diese Gesamtkonstruktion hat mich nicht voll überzeugt, aber ich finde ihn, was wichtig ist, also was für meine Einschätzung, also für mein eigenes Gefühl für diesen Film wichtig ist, ist, dass es halt nicht rührselig, sondern rührend oder anrührend war. Das heißt, sie propfen uns relativ selten Gefühle auf, sondern lassen sie aus der Geschichte heraus entstehen. Und da hat der Film auf jeden Fall auf der Habenseite.
Ich fand den eigentlich sehr berührend. Mir hat der richtig gut gefallen. Auch wenn ich, wie gesagt, am Anfang so ein bisschen gefremdelt habe. Und was ja auch toll ist, ist, dass sie haben wirklich die ganzen alten Puppenspieler reaktiviert, also die, die noch leben und die noch aktiv sind, die haben dann auch diese Puppen bedient. Und am Ende gibt es dann so eine Party, wo der Rainer Bock in seiner Rolle dann sich bei allen Möglichen bedankt und dann sitzen auch die ganzen echten Leute von Hallo Spencer im Publikum und freuen sich sozusagen darüber, dass ihre Show noch einmal wieder aufgelebt ist.
Ja, und sehr nostalgisch.
Das ist sehr, sehr anrührend,
ja, finde ich. Also, wer das früher gesehen hat, für den ist es auf jeden Fall was. Für Kinder ist es jetzt, glaube ich, nicht unbedingt
was. Nein, das ist nichts für Kinder.
Auf jeden Fall ein Erwachsenenstoff. So.
Genau.
Okay.
Apropos. Ja, kommen wir jetzt zu der Doku-Reihe, die du mir verschrieben hast. The Vice Story habe ich mir gestern in einem Rutsch, 3x35 Minuten, glaube ich, in der ARD-Mediathek. Oh, wir haben übrigens gar nicht erwähnt, Hallo Spencer, der Film läuft in der ZDF-Mediathek ab Freitag, 13. Dezember. Und ja, und da sind wir wieder bei Weihnachten, 25. Dezember, erster Weihnachtsfeiertag, 20.15 Uhr, linear bei ZDF Neo. Aber zurück zur Vice Story, die ist schon in der ARD-Mediathek, ne?
Ja, es könnte natürlich kein unterschiedlicherer Stoff sein als Hallo Spencer. Es geht darin um dieses Guerilla-Gonzo-Magazin Vice. Ich weiß nicht, wer es kennt, ist 1994 entstanden und eigentlich ganz frisch in Insolvenz gegangen, also praktisch zum 30. Geburtstag. In diesem Jahr sind die letzten, ist auch das deutsche Büro insolvent gegangen.
Ich glaube April 24 oder so.
Sowas, ja, das heißt, es gab es jahrelang als Gratismagazin insbesondere so an fancy Orten ausgestellt, also so in Surfshops und so weiter. Also ich glaube nicht in der Bahnhofsbuchhandlung, sondern das war ein sehr jugendaffines Magazin für so die Hipster-Generation der 90er bis frühen Nuller Jahre. Und Peter Jenkins, die Regisseurin, forscht diesem Magazin nach, das so vor 30 Jahren angefangen hat, den Journalismus nicht nur, also den globalen Journalismus nicht nur zu revolutionieren, sondern zu radikalisieren. Also es war eine Art von Beteiligungsjournalismus, der die Grenze zwischen Berichterstattenden und Berichtsgegenstand aufgelöst hat.
Sogenannter Gonzo-Journalismus, den man aber auch schon aus den 60ern und 70ern, so Hunter S. Thompson und so kennt.
Genau, den gab es schon, also nannte sich auch New Journalism, wurde hier aber, wie gesagt, radikalisiert und mit einem PR-Konzept verbunden, das die Marke zum Gegenstand der Berichterstattung auch gemacht hat. Das heißt, es gab dieses Magazin nicht einfach nur als Lesestoff, sondern immer auch im Zusammenhang mit Riesenpartys, mit gigantischen PR-Aktionen. Die ProtagonistInnen waren immer nicht nur Teil der Geschichte, sondern auch Teil der Vermarktung. Die haben krasse Geschichten gemacht. Die sind halt immer, wenn irgendwie während irgendwelcher Kriege die Leute über den Krieg berichtet haben, dann ist die Vice dahin gegangen und hat sich die Heavy-Metal-Szene im Bürgerkriegsland angeschaut oder hat sich bei großen Katastrophen oder sowas ist sie nicht hingegangen und hat sich die Opfer angeguckt, sondern hat geguckt, wie haben eigentlich die und die Gebäudetypen das ausgehalten und wie lebt es sich in Kellern und so weiter. Also die haben einfach immer versucht, die möglichst krassesten Geschichten zu entdecken darin und sind aber an dieser Eskalationsspirale auch letztlich zerbrochen, weil sie ihr Konzept immer weiter hochschrauben mussten. Also sie mussten diese Idee der Radikalisierung mussten sie immer weiter radikalisieren, weil es halt auch plötzlich Konkurrenzformate gab. Es gab auch andere Gonzo und so Investigativ-Magazine. Die Zeitungen haben ihre Online-Portale gemacht. Es gab sowas wie Z oder Jetzt oder sowas von der Süddeutschen, die halt sowas Ähnliches gemacht haben. Ein Neo-Magazin hat halt da so auch in Kooperation mit der Weiß, mit Manuel Möglich plötzlich solche Guerilla-Geschichten gemacht und so weiter. Das heißt, es ist so eine Blase geworden, die irgendwann geplatzt ist. Und dem forscht Peter Jenkins halt hinterher und hat halt einfach einen krassen Film über ein krasses Medium gemacht. Also ob es jetzt eine Serie ist oder ein Film, ist halt ein guter 90 Minuten, so ist eine Definitionsfrage. Aber verschafft einen sehr, sehr schillernden Einblick in so diese Zeit rund um die Jahrtausendwende. Wie hast du das gesehen?
Ja, also es ist erstmal ein Film oder eine Serie über ein Medienphänomen, also über praktisch Leute, waren ja glaube ich junge Kanadier, ne, oder aus Montreal, die dann ja, irgendwie nach so drei verrückte Typen, die dann sich auch in sehr unterschiedliche Richtungen entwickelt haben später.
Nichts sagen jetzt bitte.
Können wir gleich noch drauf eingehen?
Nee, auch gar nichts sagen.
Gar nichts sagen, okay. also drei verrückte Macher, die dann nach New York gegangen sind und dann mit ihrem interessanten neuen Ansatz von Journalismus oder Medien oder Magazinen dann eben sehr erfolgreich wurden. Dann gab es halt, wurden überall auf der Welt, in London und da eben auch in Deutschland, in Berlin, Dependancen gegründet und wo man das eben auch gemacht hat. Und das war natürlich, also wir reden hier vor allem dann über die Nullerjahre, wenn wir über Europa reden, Sprungbretter für junge Journalisten, Journalistinnen, die teilweise auch heute recht bekannt sind.
Ja, mit einem haben wir schon
mit einem haben Podcast wir hier im Sommer einen Podcast gemacht.
Thilo Mischke,
der hat sein Handwerk, sein journalistisches Handwerk bei der Weiß gelernt. Und wir erfahren praktisch, es ist so ein bisschen so wie so eine Zeitreise in diese Nullerjahre. Also irgendwie, ich glaube, es ist in der letzten Folge, wo es heißt, das war ein Hipster-Magazin. Du hast, glaube ich, selber den Begriff Hipster. Und der Hipster ist ja auch wirklich so eine Figur aus den Nullerjahren.
Ja.
Wollte man ein Hipster sein oder der Hipster war cool. Und ich glaube, es ist auch in der dritten Folge, als dann so ein bisschen vom Niedergang dieses ganzen weißen Universums berichtet wird, da sagt, glaube ich, eine Figur, heute will keiner mehr ein Hipster sein. Da dachte ich so, ja, stimmt. Also wenn du heute noch sagst,
ist
ein Hipster ist irgendwie, keine Ahnung, das ist eigentlich schon ein gestriger oder zumindest keine sympathische Person.
Ja, ja, also ich finde, das Interessante daran ist ja, dass diese Doku ähnelt sehr der Viva-Story,
Es ist das Gleiche, nur so 10 Jahre später irgendwie, ne?
Ja, gar nicht unbedingt oder 10 Jahre später.
Überschneidet sich in den 90ern.
Das unterschneidet sich, also ja, das ist versteckungsgleich. Ja. Also ich glaube, das überschneidet sich bestenfalls um Monate. Viva ist auch irgendwie Anfang der 90er entstanden. Und ist erst vor ein paar Jahren wirklich
richtig. Ja, stimmt,
wirklich,
das gab es ja auch noch in den Nullern. Ja.
Genau, ist auch gerade 30 geworden und es beschreibt so ein bisschen diese Zeit, in der Hedonismus plötzlich gesiegt zu haben schien. Also am Ende der Geschichte von Francis Fukuyama, so der Systemkonflikt war beendet, alle dachten, jetzt kommen wir in eine ewige Epoche allgemeiner Glückseligkeit und Armut wird abgeschafft und alle haben nur noch gute Laune und machen Party. Und daraus ist ja auch Viva entstanden, daraus ist auch Weiß entstanden. Aus diesen Möglichkeiten, die es plötzlich gegeben hat. Und beide Formate haben halt eine Folge, auch jeweils eine 30 Minuten lang so, krasser Aufstieg, alles geil, Zwischenfolge so, Konsolidierung und Vermarktungspotenziale, so der frühe, freshe Erfolg wird zu Geld. Und der dritte Teil ist dann halt, dieses Geld gewinnt die Hoheit über alles andere, über die Kreativität.
Und irgendwann bricht alles
zusammen. Und dieses Ding hat hier noch so im Zusammenhang mit zwei der Founder, Gavin McInnes und Shane Smith, auch noch eine Geschichte, die fast schon Scoop ist. Das war mir überhaupt nicht bewusst, in was für drastische Bereiche zumindest einer von den beiden abgedriftet ist oder vielleicht schon immer steckte. Und das irgendwie nur nicht nach außen getragen hat. Also allein schon deshalb schaut es euch an. Es ist eine echte Horror-Story. Und das ist auch das Besondere daran. Diese Serie ist zwar, also die Geschichte ist zwar berechenbar. Wir wissen, worauf es hinausläuft. Oder zumindest wissen es viele, dass sie weiß, plötzlich liegt ja nirgendwo mehr. Aber sie zeigt unglaublich viel über den Mechanismus des PR-Kapitalismus der letzten 30 Jahre, wie das funktioniert hat, wie die Revolution ihre Kinder frisst, aller Orten so. Mhm. Und allein deshalb finde ich das, weil auch sehr viele ProtagonistInnen der damaligen Zeit zu Wort kommen, finde ich das ein großartiges Stück Zeitgeschichte über die Medienlandschaft und über unseren Medienkonsum.
Was ich ja ganz interessant fand, ich glaube, das ist in der zweiten Folge, ist, als sie dann angefangen haben, diese großen Partys zu feiern, wo man sagte, so okay, die Zeitschrift Weiß hat ja nie Geld gekostet, die lag ja einfach nur aus. Das heißt, sie mussten sich ihr Geld verdienen über irgendwelche, ja, dass sie halt als starke Marke funktionieren, dass halt Leute, die Werbung betreiben wollen, im Umfeld dieser Marke auftauchen. Und dann erzählen die, wie die immer krassere Partys gefeiert haben, weltweit, ganz groß, Konzerte, alles Mögliche gebrandet. Und dann kamen aber irgendwelche Markenartikler immer rein, die dann diese Partys bezahlt haben und natürlich dann ihre Produkte da auch präsentiert haben wollten. Also jemand erzählt von irgendwie, das war dann wahrscheinlich kurz vorm iPhone, dass dann Nokia irgendwie so eine Party gesponsert hat und dann sagt die Protagonistin, glaube ich, also in dem Moment, wo dann irgendwie überall Nokia präsent war und es um so ein Handy ging, war klar, wir sind irgendwie auf dem falschen Weg oder so, ne? Das fand ich irgendwie ganz interessant und auch wie unglaublich hochgejatzt der Wert von diesem Unternehmen war. Die haben ja dann auch, sind ja auch in die Videoproduktion eingestiegen, haben, ich glaube, bei YouTube wahrscheinlich Fernsehen gemacht, sogar politisches Fernsehen, Kriegsberichterstattung und alles Mögliche. Und das wurde ja irgendwann unfassbar hoch bewertet. Und ich glaube, der Disney-Konzern hat den Übernahmeangebot von 4-5 Milliarden Dollar gemacht.
Ja.
Und kurz danach ist alles zusammengebrochen.
Ja.
Es ist wieder so eine irre Geschichte aus der Welt der Medien und des Kapitalismus.
Ja, aber gleichzeitig erzählt es auch natürlich viel über diese, über dieses Umsonstdenken, dass das Internet, also das Internet der Dinge mit sich gebracht hat, dass wir denken oder dass viele Leute meinen, das war da irgendwann umsonst, deswegen muss eigentlich alles umsonst sein und das ist natürlich auch medialen
Content. Gratis-Mentalität.
Die Gratis-Mentalität.
Mag die FDP ja gar nicht.
Und das ist ja, du kriegst dann eine Monster-Party geboten und verteilst dann ein Heft umsonst und plötzlich kommen da Werbeträger, huch, so, und das ist dieses Erstaunen darüber, dass weil sowohl beim Publikum als auch bei den Leuten, die dahinter standen, also den Verantwortlichen herrschte, ist natürlich auch total entlarvend darüber, was wir uns hier gerade für einen Kapitalismus aufbauen, in dem halt irgendwie natürlich nicht alles umsonst ist, alles hat seine Kosten und das wird hier so am Rande mit thematisiert, so dass diese Gratis-Mentalität halt immer gegen die Wand fahren muss, wenn die Leute denken, alles ist für Umme.
Ja.
Und deswegen finde ich die so vielschichtig. Also du hattest ja auch gesagt, so, das ist eine weitere Doku über irgendein Medienphänomen und sowas, aber die hat noch ein paar mehr Layer, die halt dabei entfaltet werden.
Das habe ich dir gesagt, als ich
bevor du mal, sie gesehen hast.
Ja, ich war mal in die erste Folge eingestiegen und hat mich aber an einem sehr müden Abend erwischt und ich war so teilweise eingeschlafen. Ich fand ja auch diese Viva-Story ganz toll, also die in der ARD-Mediathek wahrscheinlich auch nach wie vor steht, über die wir hier einen eigenen Podcast gemacht haben vor einem Jahr. Die ist schon interessant, also natürlich ist es für uns auch interessant, weil wir da in unsere eigene Jugend so ein bisschen eintauchen, dann hat es auch noch mit Medien und Journalismus zu tun, dem Feld, in dem wir arbeiten. Auch Leute, die beruflich was ganz anderes machen, aber vielleicht so ein bisschen sich an die Zeit erinnern können, für die ist das auch interessant.
Guckt euch das mal ruhig mal an. Also ich finde es interessant, ich finde es aber auch gut gemacht, also gut geschnitten, guter Soundtrack natürlich, krasse Musik da drin. Es ist ein rundes Projekt. So.
Auf jeden Fall. Ja, und damit sind wir mit unserer letzten regulären Folge für dieses Jahr durch. Wir werden natürlich unsere Best of 2024 mit dem Schwerpunkt besten Serien des Jahres noch in eure Kopfhörer bringen. Für diese Aufzeichnung, die wir ungefähr so in der Woche machen, da werden wir hier im Hamburger Podcast-Studio wahrscheinlich noch einen prominenten Gast begrüßen. Wann, an welchem Tag diese Folge ausgestrahlt wird, kann ich jetzt heute noch nicht sagen. Irgendwo zwischen Weihnachten und Neujahr. Also wenn ihr sicher sein wollt und das noch nicht gemacht habt, dann natürlich am besten jetzt diese Sendung hier, diesen Podcast abonnieren auf eurem Podcast-Player, wie zum Beispiel Apple Podcasts, Spotify. Und bei diesen Plattformen, da könnt ihr auch eine Bewertung hinterlegen. Und es wäre ganz toll, weil das unsere Erfolgswährung ist sozusagen, mit der wir so ein bisschen wuchern können, wenn ihr uns da eine kleine Bewertung bei eurem Player hinterlasst. Wir freuen uns auch über Zuschriften unter fernsehpodcast@web.de und vielleicht wollt ihr uns ja mal formlos schreiben, welche Serien für euch die besten des Jahres 2024 waren, so auch ein bisschen als Inspiration für uns, weil wir ja gerade nochmal darüber nachdenken und vielleicht noch in das ein oder andere reinschauen.
Das könnt ihr übrigens gerne bei Instagram machen, das ist ja doch ein bisschen fresher.
Ja, Instagram, sagt hier unser Instagram-Betreuer Jan Freitag, da könnt ihr uns gerne auch ein paar Notes hinterlassen. Ansonsten freuen wir uns jetzt auf unsere Best-of-Sendung.
Ja, immer.
Denken über die besten Dinge des Jahres 2024 nach, gucken nochmal auf unsere beiden Adventskerzen, die hier in unserem Podcast-Studio brennen. Und sagen fröhliche Weihnachtszeit und bis bald, liebe Leute.
Ho, ho, ho.
Macht's gut.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.